Ganz herzlich guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf bei Ihnen in Hannover. Ist ein riesengroßes Geschenk. Schon gestern. Vielen Dank, dass ihr die Räumlichkeiten auch uns vom Missionswerk Mitternachtsruf zur Verfügung stellt. Heute Morgen das Thema lautet Israel reif für die Wiederkunft Jesu? Nun, ich bin ja öfters in Deutschland unterwegs, obwohl ich eine schwere Zunge habe. Das heißt, ich habe immer meinen Slang mit dabei. Ich komme aus der Schweiz, kann das nicht verleugnen. So bin ich in Deutschland unterwegs und dann, wenn ich dann Richtung Dresden fahre, da komme ich an der Stadt Weimar vorbei. Stadt Weimar ist die Stadt der Dichter und Denker. Und da gehe ich aber nicht nur in Weimar, in das Haus von Goethe und Schiller, sondern ich gehe dann auch etwas weiter hoch. Und oben ist das eigentliche Ziel, das ich dann anfahre. Es ist das KZ Buchenwald. Und dort im KZ Buchenwald ist auch eine große Gedenkstätte. Und dort haben die Nazis in der Zeit, haben sie über 56.000 Menschen umgebracht. Unter anderem auch den Prediger von Buchenwald. Unter anderem war auch das erste Lied von guten Mächten wunderbar geborgen. Der Dichter, damals war es ein Gedicht, ja, wie hat er geheißen? Bonhoeffer, genau, der war auch dort inhaftiert, wurde dann später, ganz kurz vor Kriegsende, wurde noch auf ausdrücklichen Befehl von Adolf Hitler, wurde er umgebracht. Und dort im Buchenwald nehme ich mir Zeit, setze ich mich hin, und ich lese und schlage dann die Bibel auf und lese meistens dann auch Hesekiel Kapitel 36, Hesekiel Kapitel 37, Entschuldigung, ich darf mich nicht so fest bewegen hier oben, merke ich gerade. Ich lese einfach diese Kapitel und um diese Kapitel geht es auch heute früh. Ich lese dann aber auch zum Beispiel Jesaja 40, Vers 1 und 2 und dort steht folgendes: Wie der lebendige Gott sagt zu seinem Volk durch den Propheten Jesaja, sagt er: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht Gott der Herr. Ja, redet zu dem Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet ist, dass ihre Schuld abgetragen ist, denn sie hat von der Hand des Herrn ein Zwiefaches empfangen für alle ihre Sünden. Und dann werde ich immer wieder neu getröstet, wenn ich dann dort sitze, ich sehe hinunter in die wunderbare Ebene, werde ich getröstet. Und ich sehe dann, Gott hat einen Plan mit seinem Volk Israel. Und deswegen auch das Thema Israel, ist Israel reif für die Wiederkunft Jesu? Ich habe auch das Vorrecht, dass ich jedes Jahr einmal in Israel sein darf, mit einer Reisegruppe. Wir leiten dann die ganze Israel-Reise. Und da geht es von Süden nach Norden. Wir gehen auf den Golan, wir gehen auch ans Tote Meer, wir sind in Jerusalem und so weiter. Und dann sieht man, Gott hat einen Plan mit seinem Volk und Gott kommt ans Ziel auch mit Israel. Und deswegen heute Morgen wollen wir miteinander aufschlagen, wenn ihr eine Bibel mit dabei habt, Smartphone und so weiter. Schlagt auf Hesekiel Kapitel 36 ab Vers 24. Da sagt der lebendige Gott und er zeigt uns ganz klar chronologisch, wie er vorgeht, um sein Volk zu ihm zurückzuführen, zurück an sein Vaterherz. Wir lesen miteinander Hesekiel 36, ab Vers 24. Da sagt der Herr: Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern will ich euch sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser auch euch sprengen, und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleische wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und sie tut. Und ihr sollt in dem Lande wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe, und ihr sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Wenn ich denn das so lese, dann werde ich innerlich getröstet. Gott sagt hier ganz klar und deutlich: Ich komme, mit Israel ans Ziel. Und wisst ihr, das Schöne ist, was Gott zusagt, das hält er auch. Wir lesen in 4. Mose 23, 19. Dort steht, wieder Biliam, der heidnische Prophet, er ist eigentlich gekommen, um Israel zu verfluchen, er muss aber gerade das Gegenteil tun. Er muss Israel segnen. Und dann sagt dieser Biliam, dieser heidnische Prophet, sagt Folgendes, denn Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas reden und nicht tun? Sollte er etwas sagen und nicht halten? Gott ist treu über deinem Leben, wie auch über seinem Volk Israel. Ja, Gott kommt, trotz allen Widerständen, kommt Israel ans Ziel, weil es Gott verheißen hat. Und nun wollen wir miteinander die Chronologie dieser Reihenfolge anschauen, wie Gott den Faden mit Israel aufnimmt und es zurückbringt und schlussendlich wieder an sein Vaterherz drückt und schlussendlich auch wieder aus ihm ein Volk macht zu seiner Ehre. Wir sehen, als Erstes sehen wir die Rückkehr, wie Gott sein Volk zurückbringt in sein Land. Und es ist interessant, Gott holt sein Volk zurück und dieses Volk ist völlig ungläubig. Gott holt sein Volk aus allen Ländern zurück und sie glauben nicht an den Messias. Er holt sein Volk zurück und sie haben wenig am Hut mit dem Gott der Bibel. Wir wollen miteinander lesen, Vers 24 von unserem Kapitel. Hesekiel 36, Vers 24, da sagt der lebendige Gott, dass er sein Volk zurückholt. Und wir lesen dort, und ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern will ich euch sammeln und wieder in euer Land bringen. Nun, wer holt die Juden zurück? Wer sagt hier, ich will euch holen? Es ist Gott selber. Er sagt, ich will euch aus allen Heidenvölkern sammeln und aus allen Ländern. Das ist nicht die Rückführung gemeint aus der babylonischen Gefangenschaft, sondern es ist die Rückführung gemeint in unseren Tagen. Denn hier steht explizit, ich will euch aus allen Ländern sammeln. Er holt sie zurück. Es ist Gottes Sache. Und die ersten Einwanderer, die nach Israel zurückkehrten, die erste Einwanderungswelle, die begann ja 1882. Die erste Alia zurück nach Israel, die begann 1882. Und dann sehen wir, wie diese Menschen, sie kamen und die waren nicht gläubig. Die waren nicht wiedergeboren. Die hatten oft mit Gott gar nichts am Hut. Theodor Herzl, der eigentliche Begründer des Judenstaates, der hatte mit Gott nichts am Hut, er war ein Sozialist. Die Menschen, die zurückkamen nach Israel, ja, was gründeten die? Moschavs, Kibbutzims und so weiter. Ja, und Kibbutzims, was sind das für Gebilde? Das sind Gebilde geprägt vom Sozialismus. Kolchosen und so weiter und so fort. So kamen diese Menschen zurück und sie hatten mit Gott nichts am Hut und sie gründeten in Israel ein System, das sie kannten aus den Ländern, wo sie herkamen. Ja, und sie kamen woher? Aus den Ländern des Nordens. Da kamen, und wenn man heute in Israel ist, da sieht man, das sind helle, dunkelhäutige, strohblonde, rothaarige. In Israel ist ein Völkergemisch unglaublich. Ein Sprachgemisch. Man sagt, es sind heute Juden zurückgekehrt aus über 140 Nationen. Wir hatten ein Konzert, ich besuchte ein Konzert, es war ein Kammermusikkonzert, war ich eingeladen. Da bin ich hingegangen und bei der Tür stand ein Mann, hat uns herzlich begrüßt, im breiten Schweizer Dialekt, herzlich willkommen, hat er gesagt. Und dann war auch jemand von unserer Gemeinde dabei, zur gleichen Zeit. Hat sie mich angesprochen und hat gesagt, du Samuel, wie war es in Israel? Und der Türsteher hat das gehört, schaute mich an und fragt, ja, waren Sie in Israel? Ich habe gesagt, ja, ich war in Israel. Hat er mich gefragt, ja, wie hat es Ihnen gefallen? Sehr gut. Und hat er mich zur Seite genommen und hat gesagt, weißt du, ich bin auch Israeli. Aber sein Gesicht hat nicht ausgesehen wie ein typischer Israeli. mehr wie ein Inder. Haben gesagt, wie kann das sein? Sie sind Israeli, aber sie sehen aus wie ein Inder. Also ja, ich bin in Indien aufgewachsen. Meine Vorfahren, die können es genau zurückverfolgen, sind vor 2000 Jahren sind die nach Indien gegangen. Und sie haben heute noch die Stammbäume und ich weiß genau, aus welchem Stamm ich komme, aus Israel. Faszinierend. Und dann hat er Militärdienst gemacht in Israel. Da kam eine junge Dame, ging in einen Kibbutz, hat gearbeitet, die haben sich kennengelernt, haben geheiratet und heute wohnt in der Schweiz und spricht Schweizerdeutsch. Faszinierend. Aber was will ich damit sagen? Gott holt sein Volk zurück aus allen Herrenweltländern. Und wisst ihr, wenn ich dann mit unserer Reisegruppe in Israel unterwegs bin, da gibt es manchmal Russlandsdeutsche, die kommen zu mir und sagen, du Samuel, aber ich kann ja kein Englisch, wie soll ich mich da mit den Leuten unterhalten? Oder wenn sie in ein Einkaufsgeschäft gehen, ich möchte gerne das Wasser kaufen, ein paar Kekse und so weiter, dann fragen sie mich, ja, wie kann ich mich mit den Leuten unterhalten? Dann sage ich ihnen nur, geht einkaufen. Mal schauen, was passiert. Und sie kommen zurück und sagen, du, die können ja alle Russisch. Ja, über 1 Million der Einwanderer in Israel kommen aus Russland. Und es ist interessant, Gott sagt, er holt sie zurück und er sagt auch, woher die ersten Einwanderer kommen werden. Wisst ihr, ich staune immer wieder über die Bibel. Die Bibel ist so aktuell. Geschrieben vor über 1000 Jahren, vor 2000 Jahren, ja noch mehr zurück, vor über 3000 Jahren teilweise. Faszinierend. Und dann sagt der lebendige Gott in Hesekiel 36, er sagt, ich will euch zurückholen aus aller Welt Länder. Und dann sagt der Prophet Jesaja, 600 vor Christus folgen, und er sagt genau, wo die ersten Einwanderer herkommen werden. Schlagt mal auf, Jesaja 43, Vers 6. Da sagt der lebendige Gott durch den Propheten Jesaja, und ich werde zum Norden sagen, gib heraus. Ja, wo ist der Norden von Israel aus gesehen? Das ist Russland. Und interessant, die erste Einwanderungswelle, die kam gerade aus Russland. Da gab es große Pogrome in Russland. Zar Alexander wurde ermordet, da gab es Pogrome. Vielleicht habt ihr mal gesehen, Anatevka. Ja, The Fiddler on the Roof. Noch nie gesehen. Ja, das Musical, den Film, müsst ihr unbedingt anschauen. Das zeigt die jüdische Geschichte, das ist eine tragische Geschichte eines armen Juden, der hat 4 Töchter und die will er verheiraten, aber immer klappt es nicht so, wie er will. Und es zeigt einfach den ganzen Druck des jüdischen Volkes zur Zeit des zaristischen Russlands. Einfach das nur so kleine Nebenbemerkung. Ja? Und jetzt kommen diese zurück aus Russland und Gott sagt sogar die Umstände dieser Rückkehr. Schlagt auf, Hesekiel 37, Vers 1 und 2. Also die Umstände dieser Rückkehr zurück ins verheißene Land, zurück in das Land, das Gott den Vätern versprochen hat, Abraham, Isaak und Jakob. Da sagt der lebendige Gott, es wird das vorausgehen und dann wird Leben in sie kommen. Und wir lesen miteinander Hesekiel 37, Vers 1 und 2. Da sagt der Prophet Hesekiel im Auftrag Gottes, und die Hand des Herrn kam über mich. Und der Herr führte mich hinaus im Geiste und ließ mich nieder mitten auf der Ebene. Und diese Ebene war voller Totengebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber und siehe, es waren sehr viele auf der Ebene und siehe, sie waren sehr dürr. Eine Frage, eine Ebene voller Totengebeine. Wo fängt eine Ebene an und wo hört eine Ebene auf? Wenn man mitten in der Ebene steht, sieht man oft keinen Anfang und kein Ende. Ist nicht auch ein Hinweis auf das, dass die Juden über die ganze Welt zerstreut wurden? Und wo sie hinkamen, da waren sie verachtet, verfolgt, da wurden sie geächtet und umgebracht. Die Ägypter ersäuften sie im Nil, die Assyrer brachten sie bestialisch um, die Byzantiner, der aufstrebende Islam, die Päpste und so weiter. Man vertrieb sie aus Spanien, aus Portugal, man hetzte sie über die ganze westliche Welt. Wo sie hinkamen, selbst in der Schweiz, steckte man sie in Ghettos oder in spezielle gezeichnete Dörfer. Und es endete schlussendlich im Holocaust mit über 6 Millionen Toten. Der Hesekiel hat das gesehen. Hesekiel 37, die Hand des Herrn kam über mich und der Herr führte mich im Geiste hinaus und ließ mich nieder auf der Ebene. Und diese Ebene war voller Totengebeine. Und dann heißt es, Gott hat aber ganz andere Pläne. Er bleibt nicht bei diesen Totengebeinen stehen. Er bleibt nicht bei diesem Volk, das verachtet war. Und man hat sogar den Juden einen Übernamen gegeben. Der wandernde Jude. Und weil man die Juden damals gezeichnet hat, gerade im Dritten Reich, haben sie immer gebückt gezeichnet, mit speziellen Kennzeichen. Diese 2000 Jahre der Verfolgung, der Ächtung, des Umbringens, hat sogar ihren ganzen Charakter, ihr ganzes Wesen geprägt. Aber Gott hat andere Pläne mit diesem Volk. Denn es heißt dann in Hesekiel 37, Vers 7, da weissagte ich, also Gott sagt zu Hesekiel, weissage. Und Hesekiel weissagt und sagt, und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und als ich weissagte, entstand ein Geräusch. Also er weissagt zu dieser Ebene voller Totengebeine. Er weissagt und plötzlich kommt ein Geräusch. Und nach diesem Geräusch kommt eine Erschütterung. Und dann, aufgrund dieses Geräusches, aufgrund dieser Erschütterung, kommen plötzlich die Gebeine zusammen. Ein Knochen zum anderen. Interessant ist doch Folgendes. Die Ebene voller Totengebeine, 2000 Jahre jüdische Geschichte des Umbringens, der Verfolgung und der Ermordung. Und dann plötzlich kehren die Juden zurück in ihr Land, beginnend 1882. Und dann plötzlich entsteht ein Geräusch über die ganze Ebene. Die ganze Ebene, die ganze Welt. Und wir hören das Geräusch des Kanonendonners des Ersten Weltkriegs. Und aufgrund dieses kam es zu der ersten Erklärung der Balfour-Deklaration. Das heißt, die Briten haben den Juden versprochen, wir geben euch eine Heimstätte im jüdischen Land. Ein Geräusch. Und plötzlich rücken die Knochen zusammen. Und dann kommt plötzlich der Zweite Weltkrieg. Und es ist eine Erschütterung unter diesen Knochen. 6 Millionen Toten. Und plötzlich entsteht der jüdische Staat, gegründet am 14. Mai 1948. Von den toten Gebeinen zu einem jüdischen Staat. Und das Leben fängt wieder an. Dabei ist ein interessantes Detail festzustellen. Als die Jünger den Herrn Jesus fragen, sie sitzen auf dem Ölberg, sie schauen hinunter auf die ganzen wunderbaren Tempel. Und dann sagen die Jünger zum Herrn Jesus, ja, wann wirst du dein Königreich wieder aufrichten? Wann wird das messianische Zeitalter endlich kommen, verheißen im Alten Testament, der Bund mit David und so weiter? Wann wirst du das alles aufrichten? Und dann sagt Herr Jesus zu ihnen, unter anderem könnt ihr nachlesen, Matthäus 24 und folgendes, da sagt Herr Jesus unter anderem folgendes, ich werde mein Reich aufrichten, wenn ihr hören werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten. Ich möchte hier das Wort ganz bewusst betonen, das Wort hören. Und es gab ja schon immer Kriege, der 30-jährige Krieg. Aber wenn damals im Mittelalter oder noch früher irgendwo ein Krieg war, hat man das irgendwo in einem anderen Land gehört? Bestand damals die Möglichkeit des weltweiten Hörens? Wenn irgendwo ein Krieg war, dann hat irgendwo ein Bote das über viele, viele Wegstrecken zu Pferd und so weiter weitergetragen. Zum Beispiel, als Jerusalem gefallen ist, der Prophet, im Buch Daniel, glaube ich, ist es, oder Hesekiel, bin ich ganz sicher, er hört es dann, aber erst viele, viele, viele Tage später, dass Jerusalem gefallen ist. Aber hier sagt der Herr Jesus, wenn ich mein Reich aufrichten werde, dann würde die Möglichkeit bestehen des weltweiten Hörens, und zwar in Sekundenbruchteilen. Wir lesen nochmal, Matthäus 24, Vers 6 bis 8, sagt der Jesus, ich werde mein Reich aufrichten, wenn die Möglichkeit da ist des weltweiten Hörens. Und er sagte, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Ja, seit wann kann man weltweit hören? Die Juden kehren zurück, 1882, und plötzlich entdeckt ein Italiener, oder es gelingt einem Italiener im Jahre 1897 die drahtlose Übermittlung von telegrafischen Nachrichten. Interessant. Und dann geht 1917, geht der erste Radiosender, ein Militärsender, geht auf Sendung. Und was strahlt er aus? Kriegsberichterstattung. Und der Jesus hat gesagt, auf die Frage der Jünger, wann wirst du dein Reich aufrichten, sagt er, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Und plötzlich ist da ein Sender, 1917, ein amerikanischer Sender, und was berichtet er als erstes weltweit? Kriegsberichterstattung. Interessant, oder nicht? Ein weiteres Merkmal, die Juden kehren zurück. Und dann sehen wir, auf das sind wir gestern etwas näher reingegangen, wir haben Hungersnöte, wir haben Seuchen, wir haben Erdbeben, immer in zunehmendem Maße. Der erste Weltkrieg ist da, die Juden kehren zurück, der erste Weltkrieg kommt und haben wir plötzlich die erste weltweite Seuche, die spanische Grippe, mit über 60 Millionen Toten. Also das heißt, Gott führt sein Volk zurück in ihr Land und haben ganz viele Zeichen. Und wenn ihr das noch etwas mehr hören wollt, müsst ihr die Botschaft von gestern Abend vielleicht mitnehmen, bestellen, die nochmal nachhören, da sehen wir ganz viele Zeichen, die wir heute haben, die hinweisen auf das, dass Gott dabei ist, sein Volk zurückzuführen und dass Gott dabei ist, sein Reich auf dieser Erde wieder aufzubauen, und zwar mit und durch das Volk der Juden. Also wir haben gesehen, Gott führt sein Volk zurück und dann kommt der lebendige Gott und sagt durch den Propheten Hesekiel, und erst dann werde ich das Volk der Juden reinigen, wenn sie zurück sind in ihrem Land. Ihr kennt doch die Geschichte des verlorenen Sohnes, Lukas Kapitel 15, oder nicht? Also dieser Sohn, er ist ausgebüxt zu Hause, er hat sein ganzes Erbe mitgenommen, den ganzen Reichtum, der ihm zusteht, hat das alles unter den Nationen durchgebracht. Und ich wende jetzt dieses Bild ganz bewusst auf Israel an. Ist nicht Israel weggegangen vom lebendigen Gott mit dem ganzen Reichtum? Ihnen ist die Väter, ihnen ist das Gesetz gegeben, die Propheten und so weiter. Sie sind weggegangen zu den schweinetrögenden Nationen. Sie haben sich beschmutzt. Und dann sehen wir, wie das Volk, wie der verlorene Sohn zurückkehrt. Und was macht der Papa? Er wartet die ganze Zeit. Der verlorene Sohn kehrt heim. Und was macht der Papa als erstes? Er gibt ihm neue Kleider. Das heißt, wenn im Judentum einer heimkehrt, er ist beschmutzt, was tut er? Er geht in eine Mikwe. Es ist ein Tauchbad mit frischem, fließendem Wasser. Wenn man die Möglichkeit hat, zum Beispiel in Köln und so weiter, gibt es wunderschöne alte Mikwen. Ich bin schon in Köln, in der Nähe des Kölner Doms, gibt es eine Mikwe, da kann man hinuntersteigen, geht 10, 12 Meter hinunter und dort ist frisches, fließendes Grundwasser. Das haben die Juden gebaut und wenn sie in die Synagoge gingen, bevor sie in die Synagoge gingen, haben sie sich gebadet in diesem frischen, sauberen Wasser. Die haben die Kleider ausgezogen, sich gereinigt und neue Kleider angezogen. Und genau das hat der verlorene Sohn getan, weil der Papa hat ihm neue Kleider gegeben. Das heißt, der Sohn kehrt heim, Israel kehrt heim und als erstes sehen wir die Reinigung. Und genau das sagt auch der Hesekiel, Hesekiel 36, Vers 25. Dann lesen wir, wie Gott sagt, und ich will reines Wasser über euch, das heißt über die Juden gießen. Und ihr werdet rein sein von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen. Da will ich euch reinigen. Als ihr euch bekehrt habt, Seid ihr dann schon gereinigt zu Gott gekommen? Hat Gott gesagt, nee, zuerst einmal alle Sünden abwaschen und erst dann darfst du kommen? Hat er nicht gesagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid? Und dann hat er euch gereinigt. Genauso macht es Gott mit Israel. Er bringt es heim, will ins Vaterhaus. Und dann im Vaterhaus kommt die Reinigung. Und genau das sagt auch der Hesekiel. Ich lese nochmal Hesekiel 36, 25. Und ich will reines Wasser über euch sprengen. Und ihr werdet rein sein. Und ich will euch von all eurer Unreinheit, will ich euch reinigen. Und von allen euren Götzen. Das ist die Reihenfolge mit dir gewesen, mit mir und auch mit Israel. Nun, das Bild des Wassers, in der Bibel finden wir immer wieder Wasser, oder nicht? Was bedeutet Wasser in der Bibel? Waren Sie schon mal in Qumran, am Toten Meer? Also wenn ihr schon mal da wart, da gibt es wunderbare Mikwen. Das war ja die Sekte der Essene, sagt man. Das war eine ganz spezielle Gruppe im Judentum, ganz extrem. Und die haben sich bis zu 3 oder 4 Mal im Tag haben sich die gebadet. Und dort gibt es wunderschöne Mikwen und eine solche Mikwe ist wunderbar dargestellt dort. Da gibt es einen ganz breiten Weg, der geht hinunter in diese Mikwe. Und was sagt Herr Jesus? Breit ist der Weg, der ins Verderben führt. Das heißt, man kann zu zweit oder dritt kann man runtersteigen. Aber wenn man sich dann gereinigt hat, ist ein ganz schmaler Weg und da kann man nur ganz alleine hochgehen. Und schmal ist der Weg, der in den Himmel führt. Das sind alles Bilder, die der Herr Jesus braucht. Und eine solche Mikwe, der Herr Jesus nimmt sein Volk und bringt sie zurück. Und dann wird er sie reinigen. Und Wasser ist immer in der Bibel ein Bild für Reinigung. Aber Wasser ist in der Bibel auch ein Bild von was? Vom Wort Gottes, vom Heiligen Geist, aber auch vom Gericht. Durch was ist die erste Welt untergegangen? Durch die Sintflut. Und deswegen, Gott sagt, ich will reines Wasser über euch sprengen, damit ihr rein werdet. Gott führt sein Volk zurück und er wird sie reinigen. Und durch was wird er sie reinigen? Er wird sie in die größten Nöte des jüdischen Volkes hineinführen, damit sie anfangen zu schreien nach ihm. Ich freue mich immer, wenn Menschen anfangen, über ihre Sünden Not zu klagen. Wenn sie plötzlich entdecken, im Lichte Gottes, wenn sie sehen, ich kann nicht anders, ich brauche Vergebung, ich brauche den Erlöser. Und genauso wird es geschehen mit dem Volk Israel. Sie werden anfangen, aber Gott führt sie in solche Nöte hinein. Wir waren schon oft eingeladen bei israelischen Freunden, und dann reden wir über solche Themen. Und wisst ihr, interessant, die hören zu. Die sind so offen. Und Gott wird sie führen in die größten Nöte. Wenn wir die Bibel aufschlagen, Altes, auch Neues Testament, da lesen wir oft über die große Trübsal. Oder die Angst Jakobs. Die Zeit der Drangsal. Der Tag des Herrn. All das lesen wir und es zeigt uns, wie Gott sein Volk in die größten Nöte ihrer Existenz bringt. Und dann werden sie sich erschrecken über ihren Zustand, weil sie sich erkennen im Lichte Gottes. Und wir lesen zum Beispiel in Jesaja 33, ab Vers 14. Da sagt der lebendige Gott durch den Propheten Jesaja, denn die Sünder in Zion sind erschrocken. Ja, weswegen? Weil sie sich plötzlich sehen im Lichte Gottes. Zittern hat die Heuchler ergriffen. Und sie werden sagen, wer von uns kann bei einem verzehrenden Feuer wohnen? Wer von uns kann bei dem ewigen Glut bleiben? Sie sehen sich, wie Gott den Sünder sieht. Und ich wünsche das Ihnen allen, dass Sie das einmal in Ihrem Leben erlebt haben. Dass Sie sich erkennen, wie Gott Sie sieht. Und Sie dann zusammenbrechen und Gott Recht geben müssen. Ich kann mich gut erinnern, es war ein junger Bursche, der kam zu mir in die Seelsorge und hat gesagt, Samuel, ich muss mich heute bekehren. Ich habe gefragt, ja, weswegen musst du dich heute bekehren? Er hat gesagt, weißt du, ich sehe mich im Lichte Gottes und im Lichte Gottes kann ich nicht bestehen. Mein ganzes Leben ist voller Schuld und Sünde. Und wir haben dann alles miteinander dem Herrn Jesus gebracht. Und Er hat alles beim Herrn Jesus niedergelegt, hat Vergebung für seine Schuld empfangen und ist als Wiedergeborener, als neuer Mensch heimgekehrt. Und das wünsche ich Ihnen allen, wenn Sie das noch nie erlebt haben, dass Sie zusammenbrechen von einem lebendigen Gott. Und genau das geschieht in Zukunft mit dem Volk Israel. Sie werden in größte Nöte geführt und dann werden Sie plötzlich ihn erkennen. So wie der Saulus von Tarsus, er war unterwegs nach Damaskus und da begegnet ihm der lebendige Gott Jesus Christus. Und dieser Saulus bricht zusammen und er ruft und fragt, Herr, wer bist du? Und so wird Israel eines Tages rufen, Herr, wer bist du? Und dann wird Herr Jesus ihnen sagen, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann wird diese Reinigung kommen. Und sie werden gereinigt werden. Ich lese nochmal Vers 25 von Hesekiel 36. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Und von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und dann kommt die Wiedergeburt. Und wir lesen dann in Hesekiel 36, ab Vers 26. Da sagt der Herr, nachdem er sie gereinigt hat, in diese größten Nöte hineingeführt hat. Und da sagt der Herr, und dann will ich euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleische wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und sie tut. Noch einmal, war das nicht genau der gleiche Weg, den Gott mit uns gegangen ist? Hat nicht er uns gezogen? War es nicht seine Liebe, die uns nicht losgelassen hat? Wussten wir nicht, heute muss ich mich bekehren, ich weiß noch den Zeitpunkt meiner Bekehrung, ich wusste, jetzt muss ich mein Leben dem Herrn Jesus geben. Und so sind wir zu ihm gekommen. Und dann, wenn das geschieht, wenn Israel in dieser Situation ist, dann werden sie auf ihn sehen, den sie durchstochen haben. Schlagt auf, Sacharja Kapitel 12, Vers 10. Und dann werden sie plötzlich ihn erkennen. Und dann heißt es da, und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Wenn sie ihn sehen werden, er wird kommen, er wird sich ihnen offenbaren. Und so wie ich gesagt habe, wie der Saulus von Tarsus auf dem Weg nach Damaskus, da kommt der lebendige Gott diesem Saulus entgegen. Er erkennt ihn und er bricht zusammen. Er tut Buße und er wird ein wunderbares Werkzeug in den Händen Gottes. Und wenn Israel in dieser Situation ist, dann lesen wir in Jeremia 29, Vers 12 bis 14. Und dann werdet ihr mich anrufen. Und ihr werdet hingehen und zu mir flehen. Und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und dann, sie werden den Messias sehen, wie er kommt, und dann wird die größte Erweckung ausbrechen, denn der ganze Überrest Israels wird selig werden. In Sacharja 12, Vers 10 heißt es, aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebetes ausgießen, und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben, und sie werden um ihn klagen. Endlich ist Israel am Ziel. Und dann wird Folgendes geschehen. Und wisst ihr, das Schöne ist, wenn jemand zum Herrn Jesus kommt, wenn jemand beim Herrn Jesus zusammenbricht, dann beginnt das echte Leben. Und genau das geschieht auch in Sacharja 13, Vers 1 und 2. Dort steht, und an jenem Tage wird für das Haus David und für die Einwohner von Jerusalem ein Quell eröffnet sein, gegen die Sünde und gegen die Unreinheit. Und es soll geschehen an jenem Tage, spricht der Herr der Heerscharen, da will ich die Namen der Götzen aus dem Lande ausrotten, dass sie nicht mehr erwähnt werden. Und die Propheten und den Geist der Unreinheit will ich aus dem Lande vertreiben. Dann ist Israel endlich wieder bei ihrem Gott. Endlich dort, wo er sie schon lange eingeladen hat. Der Jesus sitzt auf dem Ölberg und sagt, O Jerusalem, O Jerusalem, wie oft habe ich euch sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken, und ihr habt nicht gewollt. Und dann werden sie ihn erkennen und wird jetzt ganz Neues geschehen. Ich weiß, es gibt viele Christen, die sagen, aber Israel hätte doch keine Zukunft. Israel sei doch ein Staat wie jeder andere. Ich höre viele Christen sagen, Israel hätte keine Bedeutung mehr. Israel sei ein säkulärer Staat. Heute wird selbst unter Christen und selbst in meinem bekannten Kreis von lieben Freunden, wird heute gesagt, weißt du, Israel, du mit deinem Israel-Fanatismus. Ich habe nichts mit Israel-Fanatismus am Hut, aber ich weiß, Gott ist treu. Und ich frage dann immer, wenn Gott nicht treu ist zu seinem Volk und zu seinem Wort steht, das er verheißen hat, zu Abraham, Isaac, Jakob, zu David und so weiter. Wenn Gott nicht treu ist in dieser Sache, wer gibt dann uns als Christen die Garantie, dass er treu ist in über unserem Leben? Wenn wir lesen in Philipper 1, Vers 6, und ich bin in derselben in guter Zuversicht, dass derjenige, welcher in euch das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Also hier redet der Apostel Paulus zu der Gemeinde in Philippi. Und er sagt ihnen, ich weiß, dass Gott mit euch ans Ziel kommt. Ich weiß, sagt Paulus, dass Gott das angefangene Werk in dir als Christ bis ans Ziel vollenden wird. Wenn wir das für uns in Anspruch nehmen und gleichzeitig auf Israel zeigen und sagen, aber mit Israel kommt er nicht ans Ziel, wer gibt dann die Garantie, dass Gott auch in unserem Leben treu ist? Paulus kann sagen, ich bin gewiss, Römer Kapitel 8, Vers 31, da lesen wir die wunderbare Zusage des Apostels Paulus, wie er sagt und den Jubelruf, wo er sagt, ab Vers 31 geht es einfach los, könnt ihr lesen bis 39 zu Hause. Es ist der Jubelruf über all den Gläubigen, aber all denen, die den Herrn Jesus als ihren persönlichen Herrn angenommen haben. Und dann schließt der Apostel Paulus und sagt, ab Vers 37, aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, also das heißt, ich bin zutiefst überzeugt, dass weder Leben noch Tod, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also wenn Paulus das sagen kann über uns Gläubigen, wer gibt uns dann das Recht, über Israel zu sagen, nein, mit Israel kommt er nicht ans Ziel? Wir lesen in Jeremia 31. Da nimmt Gott Sonne und Mond, Ebbe und Flut als Zeugen. Und er sagt Folgendes. Denn so spricht der Herr, Jeremia 31, Vers 35. Denn so spricht der Herr, der die Sonne dem Tage zum Lichte gibt und den Mond und die Sterne der Nacht zum Licht bestellt, der das Meer bewegt, dass seine Wellen brausen, Herr Zebaoth ist sein Name. Wenn jemals diese Ordnungen von mir ins Wanken kämen, das heißt Sonne, Mond, 24-Stunden-Rhythmus, Ebbe und Flut, wenn diese Ordnungen von mir ins Wanken kämen, so spricht der Herr, dann müsste auch das Geschlecht Israel aufhören, ein Volk zu sein von mir ewiglich. Denn so spricht der Herr, wenn man die Himmel oben messen könnte, das heißt, wenn man mit dem Hubble-Teleskop und mit irgendeinem x-beliebigen Teleskop an den Enden des Universums schauen könnte, so heißt es hier, wenn man den Himmel oben messen könnte und den Grund der Erde unten erforschen, das heißt die Tiefen des Meeres, die Inneren der Erde, wenn man das erforschen könnte, ist Ihnen bekannt, dass man heute erst ungefähr 10% über die Meeresoberfläche, den Meeresgrund kennt? Mit allen Vermessungstechniken, höchstens ungefähr 10%. Man weiß nicht, was da unten ist. Und genau das sagt der lebendige Gott. Wenn man die Tiefen des Universums erforschen oder auch die Enden der Erde, die Tiefen der Ozeane bis zum Schluss ausmessen, ergründen könnte, sagt hier der Herr, dann würde ich auch euch verwerfen, ihr vom Hause und Geschlecht Israel, für all das, was ihr getan habt. Aber Gott ist treu über seinem Volk und auch treu über deinem Leben. Und noch einmal, der heidnische Prophet Bileam, er war geholt worden, ganz bewusst, um Israel zu verfluchen. Heute holt man so viele Menschen und man verflucht Israel. Aber da muss dieser gottlose Prophet, er muss Folgendes sagen, weil der Geist Gottes über ihn kommt und er nicht anders sagen kann. Er öffnet den Mund und er will fluchen und da kommt der schönste Segen heraus. Er sagt, Gott ist nicht ein Mensch. 4. Mose 23, Vers 19. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht ausführen? Und wer sind wir denn, wenn wir Israel die Zukunft absprechen wollen? Und dann kommt der Zeitpunkt, wo Israel endlich zu Hause ist. Wir haben gesehen, angefangen hat Gott den Faden mit Israel aufzunehmen im Jahr 1882. Er führt sie heim, er wird sie reinigen, es wird zur Wiedergeburt kommen und dann wird Israel endlich zu Hause sein, zu Hause bei ihrem Gott. Ist Israel heute zu Hause? Oder der Engländer hat ein Sprichwort und sagt, my home is my castle. Das heißt, zu Hause bin ich König. Zu Hause, da fühle ich mich wohl. Zu Hause kann ich sagen und bestimmen, was ich möchte. Zu Hause geht es mir gut, zu Hause fühle ich mich sicher. Zu Hause kann ich in Ruhe schlafen. Kann das Israel heute? Wenn sie in Sderot wohnen, vor einigen Tagen, vielleicht ist es 2-3 Wochen her, sind in einem einzigen Tag sind über 140 Raketen rübergeflogen. Hört man das in den Medien? Interessant, Israel wird eines Tages sicher wohnen. Heute ist Israel immer noch unter fremdem Joch. Israel wird bestimmt. Heute wird Israel jeden Tag das Land streitig gemacht. Täglich gibt es Grenzverletzungen. Man boykottiert israelische Produkte. Und der Herr sagt aber ganz klar, und ihr sollt in Vers 28 von Kapitel 36, und ihr sollt in dem Lande wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und dann sagt er in Vers 27 von Kapitel 37, und meine Wohnung wird bei ihnen sein, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Der verlorene Sohn kehrt heim. Und wir wollen miteinander mit diesem Gleichnis wollen wir schließen. Mit dem Gleichnis des verlorenen Sohnes. In Lukas Kapitel 15, Vers 22. Wir sehen, wie der Sohn heimkommt. Und er sagt, der Papa, er läuft ihm entgegen und er sagt, hol schnell das beste Gewand. Ja, was heißt das? Es heißt, er wird gereinigt und dann kriegt er ein neues Kleid, nämlich das Kleid des Heils. Hat nicht der Herr Jesus genau das Gleiche mit uns getan? Er hat uns in den Arm genommen, er hat uns gereinigt und hat uns bekleidet mit den Kleidern des Heils, mit seiner Gerechtigkeit überzogen. Der verlorene Sohn geht weiter und sagt dann, holt schnell das beste Gewand aus dem Hause und legt es ihm an. Und dann heißt es, und legt einen Ring an seinen Finger. Was bedeutet das? Es ist ein Siegelring, das heißt, er wird wieder in Amt und Ehre eingesetzt, wieder in die Position, die ihm zusteht. Israel bekommt wieder die Rechte, die ihm gehören. Wir haben heute die Aufgabe, als Gemeinde Jesus geht hin, predigt das Evangelium. Wir haben heute als Gemeinde Jesus die Aufgabe, ihr seid das Licht der Welt, das Salz der Erde. Und das, wenn wir weg sind, wenn wir beim Herrn Jesus sind, geht das alles über zu Israel, dann werden sie wieder das Salz sein, das Licht sein. Sie werden wieder den Siegelring tragen, wieder in Amt und Ehre eingesetzt. Und dann heißt es, und legt ihm Schuhe an seine Füße, ja, Kennt ihr Epheser Kapitel, glaube 6 ist es? Und gestiefelt an den Füßen für was? Zu treiben das Evangelium. Das heißt, sie kriegen wieder eine neue Aufgabe. Endlich ist es so, dass das Evangelium an die Enden der Erden geht. Und dann geht es weiter und heißt es dann, und schlachtet das gemästete Kalb und lasst uns essen und fröhlich sein. Ja, was beginnt dann? Ja, endlich die Zeit des Friedens, das tausendjährige Reich. Lasst uns essen und fröhlich sein. Und interessanterweise, der Herr Jesus, als er mit seinen Jüngern Abendmahl feiert, da trinkt er 3 Kelche Wein. Und jeder Kelch hat seine Bedeutung. Aber den 4. Kelch lässt er aus. Ja, weswegen? Es ist der Kelch, wo der Herr Jesus sagt, ich werde ihn erst trinken, wenn mein Reich kommt. Und hier lesen wir, lasset uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, Israel, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Dann, wenn der Herr Jesus kommt, wenn Israel sich bekehrt, dann wird endlich, wird Frieden und Gerechtigkeit auf dieser Erde regieren. Und dann wird das in Erfüllung gehen, was der Herr Jesus gebetet hat. Dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Im Himmel und auch auf Erden. Und so dürfen wir uns freuen. Wir leben heute in einer ganz spannenden Zeit. Wir dürfen sehen, wie der Herr Jesus mit Riesenschritten kommt, um uns als Gemeinde zu entrücken und wie er kommt, um Israel wieder an sein Vaterherz zu schließen. Wir sind Zeitzeugen heute und wir sollen, wenn all das geschieht, sollen wir unsere Häupter erheben, weil unsere, nicht nur Israel, sondern auch unsere Erlösung naht. Wir werden beim Herrn sein und werden uns freuen alle Zeit und Israel wird endlich zu Hause sein. Und dann werden sie in Wahrheit ausrufen, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das heißt Hosianna. Hosianna heißt, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und so wollen wir nun schließen und möchten miteinander stille werden und beten. Herr Jesus, wir preisen dich aus tiefstem Herzen, dass wir sehen dürfen, dass du treu und gerecht bist. Du stehst zu deinem Wort. Du stehst zu deinem Wort verheißen an Israel. Du stehst aber auch zu deinem Wort an uns verheißen, dass du uns festhältst und dass du uns ans Ziel bringst und heimbringst zu dir in die Ewigkeit. Und darüber preisen wir dich und beten dich an. Und Herr Jesus, ja, komme bald. Danke dafür. Amen.